Clarity Talk on Air. Der juristische Podcast von DODA.
Das Zivilprozessrecht, also das Rechtsgebiet, das formale Abläufe bei Gerichtsverfahren regelt, wird derzeit auf europäischer Ebene modernisiert. Von der grenzüberschreitenden Zustellung von Schriftstücken bis hin zu Regelungen für Sammelklagen stehen einige Neuerungen an. Darüber spreche ich heute mit zwei DODA-Experten, Partner Stefan Steinhofer, hallo.
Hallo Jacqueline.
Und Anwalt Alexander Karl.
Hallo.
Schön, dass ihr euch die Zeit nehmen konntet und wir starten gleich rein in das Thema und beginnen mit der Verbandsklagerichtlinie. Diese sieht neue Klagemöglichkeiten zur Durchsetzung von Verbraucherrechten vor. Oder liege ich da richtig, Stefan?
Ja, völlig richtig. Also es gibt eine neue Richtlinie, die sich zum Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher mit der Implementierung von Sammelklagen beschäftigt. Also man kennt das ja aus amerikanischen Gerichtsfilmen, dass eine Sammelklage darauf abzielt, eine Vielzahl von verschiedenen Klägern zu bündeln und dann ein einziges, aber dafür sehr großes und sehr komplexes Verfahren zu führen. In Europa hat man das bisher immer skeptischer gesehen, speziell in Österreich gibt es in unserer Zivilprozessordnung keine Regelung für eine echte Sammelklage. Man hat bis jetzt damit gearbeitet, dass eine Vielzahl von Verbrauchern ihre Ansprüche an einen Verbraucherschutzverband beispielsweise abtritt und dann diese somit gesammelten Ansprüche irgendwie mehr oder weniger kollektiv durchgesetzt werden. Da gab es dann durchaus Großverfahren mit einigen tausend Ansprüchen, aber eben formal immer nur einem Kläger, das war eben diese Verbraucherschutzeinrichtung. Was diese neue EU-Richtlinie jetzt für ganz Europa bringt, ist, dass Unterlassungsklagen, so wie bisher von befugten Verbraucherschutzverbänden wie beispielsweise der Arbeiterkammer oder dem Verein für Konsumenteninformation, weiterhin so wie bislang gebracht werden können. Aber in Zukunft es auch möglich sein wird, dass diese Verbände auch Verbraucher in Schadenersatzprozessen beispielsweise vertreten. Oder wenn es darum geht, einen Massenschaden beispielsweise wegen mangelhafter Fahrzeuge für eine große Gruppe von Verbrauchern in einem einzigen Verfahren zu klären, anstatt dass jeder der betroffenen Verbraucher einzeln klagen müsste. Für diese neue Art der Rechtsdurchsetzung gibt es eine europäische Richtlinie, die von dir schon erwähnte Verbandsklagenrichtlinie. Die muss heuer bis 25. Dezember in nationales Recht in allen Mitgliedstaaten umgesetzt werden und die nationalen Bestimmungen müssen dann bis 25. Juni 2023 auch in Kraft treten.
Und wie funktioniert das genau?
Das ist interessant, wird in der Richtlinie eigentlich nur sehr oberflächlich geregelt. In den letzten Jahren ist in dem europäischen Recht, beim Verbraucherschutzrecht, der Trend immer dahin gegangen, dass die EU sehr detailliert vorgibt, was den einzelnen Mitgliedstaaten in ihren Rechtsordnungen vorsehen müssen. Man hat dann von Vollharmonisierung gesprochen, weil in Wirklichkeit nur mehr sehr wenig Spielraum für die Mitgliedstaaten bestanden hat, da eigenes zu regeln. Das ist hier jetzt anders. Weil unser Prozessrecht über ganz Europa hinweg so unterschiedlich ist, ist es so, dass die Mitgliedstaaten, je nachdem, wie sie sich die Umsetzung vorstellen, sehr unterschiedliche Systeme machen können. Ein Beispiel würde ich herausgreifen. Das betrifft die Frage Opt-in oder Opt-out. Das bedeutet, wenn so eine Verbraucherschutzeinrichtung in Zukunft eine Klage einbringt, beispielsweise für ein elektronisches Gerät, das 100.000-fach verkauft worden ist und das dann im Nachhinein man draufkommt, es weist irgendeinen Mangel auf. Gilt dieses dann für alle Verbraucher automatisch oder nur für solche, die sich anmelden bei dieser Verbraucherschutzeinrichtung? Der klassisch österreichische Weg wäre eben so eine Art Opt-in-Modell. Das bedeutet, man muss sich aktiv anmelden als Verbraucher und dann ist man dabei bei dieser Verbraucherschutzklage, bei dieser Verbandsklage. Das gegenteilige Modell, das durchaus aus dem angloamerikanischen Bereich bekannt ist und das jetzt nach der Richtlinie auch möglich wäre, wäre das Opt-out-Modell. Das heißt, solange man sich nicht aktiv dagegen entscheidet, ist man im Zweifel dabei. Und für eine solche Klage gilt auch, dass sie für viele Verbraucher unmittelbar Wirkungen entfaltet. Das betrifft vor allem auch die Verjährungsfrage. Wenn es jetzt beispielsweise in Zukunft so wäre, dass eine von diesen Verbraucherschutzeinrichtungen irgendwo in Europa eine Klage einbringt, dann könnte man nach dem Text der Richtlinie durchaus die Meinung vertreten, dass damit eine Verjährungsunterbrechung für alle in ganz Europa, also mehrere hundert Millionen Menschen, eine Rechtswirkung eintritt, nämlich dass für sie die Verjährung unterbrochen wird. Für Anwälte wie uns sind wir es gewöhnt, natürlich die österreichische Rechtsprechung uns genau anzuschauen und da sehr am letzten Stand zu sein. Was wir aber nicht machen, ist beispielsweise für die Prüfung der Verjährungsfrage genau zu prüfen, ob vielleicht irgendwie in Lettland zuletzt eine Verbraucherschutzeinrichtung eine Klage eingebracht hat. Das wird man in Zukunft als Prozessanwalt aus meiner Sicht aber machen müssen. Das bedeutet, mit dieser neuen Richtlinie entsteht auch eine Art europäische Öffentlichkeit für diese Sammelklageverfahren. Und da wird sehr spannend sein, wie die einzelnen Mitgliedstaaten konkret ihre Regelungen anlegen.
Ja, zum österreichischen Modell sind noch keine Details bekannt, aber allein schon der Unterschied pro EU-Mitgliedstaat macht das Thema sehr komplex und bedeutet auch für euch mehr Aufwand, oder?
Natürlich, genau. Das ist aber eingebettet, sage ich einmal, dieses ganze Maßnahmenpaket in den sogenannten New Deal for Consumers. Das ist ein letztlich politisches Ziel der EU-Kommission, wo eben darauf geschaut wird, dass dieses schon jetzt ja unbestreitbar vorliegende hohe Niveau für Verbraucherschutzrecht auch effektiver werden soll, indem es eben quasi nicht nur auf dem Papier existiert, sondern auch tatsächlich umgesetzt und durchgesetzt werden kann. Und da ist dieses neue Maßnahmenpaket für Verbandsklagen halt ein wesentlicher Baustein. Und Jacqueline, du hast das angesprochen, natürlich, wenn es dann jetzt alle unterschiedlich umsetzen, was bedeutet das jetzt auch für strategische oder eigentlich eher schon fast taktische Maßnahmen? Naja, man wird sich natürlich als Verbraucherschutzverband, der sich überlegt, eine Schadenersatzklage beispielsweise einzubringen, natürlich die Jurisdiktion aussuchen in der EU, die möglichst ein Opt-out-System hat, das heißt, dass im Zweifel es für alle gilt, die nicht rechtzeitig Stopp sagen und sich abmelden. Das macht natürlich in der Praxis nur eine verschwindende Minderheit. Und gleichzeitig die halt eine günstige prozessuale Regelung dann vorsieht für solche Verfahren. Beispielsweise eben, dass es kurze Fristen gibt, dass es wenig Formvorschriften gibt für ein Verfahren und so weiter und so fort. Dann wird man sich dazu entscheiden, eher in einer Jurisdiktion zu klagen, die es einfacher macht.
Das kann natürlich gut sein. Abgesehen davon gibt es auch Neuerungen bei der EU-Beweisaufnahmeverordnung und der EU-Zustellverordnung. Um was geht's konkret und was ist denn das Ziel der ganzen Neuerungen, Alex?
Also ich beginne mit dem gemeinsamen Ziel der beiden Verordnungen und das ist die Modernisierung und Digitalisierung. Man muss im Hinterkopf haben, die sind beide mittlerweile seit den Nullerjahren in Kraft und haben deshalb einfach ein Update mal notwendig gehabt, sage ich jetzt mal. Wie soll das funktionieren? Es ist jetzt vorgesehen, die Schaffung eines dezentralen IT-Systems, über das die einzelnen Mitgliedstaaten kommunizieren sollen. Das heißt, ab einem Stichtag, konkret ist das der 1. Mai 2025, sollen sowohl im Anwendungsbereich der Europäischen Beweisaufnahmeverordnung als auch im Anwendungsbereich der Europäischen Zustellverordnung alle Ersuchen und jegliche Kommunikation nur noch über dieses dezentrale System laufen. Dann vielleicht zur Beweisaufnahmeverordnung. Hier gibt es im Wesentlichen zwei recht wichtige Punkte, die sich da geändert haben. Beide betreffen die unmittelbare Beweisaufnahme, also eine Beweisaufnahme durch das Prozessgericht im EU-Ausland. Da ist es nach wie vor so, dass der Mitgliedstaat, in dem die jeweilige Person, also der Zeuge, die Partei oder der Sachverständige sitzt, nach wie vor eingebunden werden muss. Das heißt, ich muss ein Ersuchen an diesen Mitgliedstaat stellen, ob ich diese unmittelbare Beweisaufnahme selbst vornehmen darf oder nicht. Und die doch sehr wesentliche Neuheit ist die Einführung einer Zustimmungs- oder Genehmigungsfiktion, nenne ich das jetzt mal. Das heißt, dass wenn ich innerhalb einer bestimmten Frist, also konkret sind das 30 Tage nach Einlangen des ersten Ansuchens, kann ich den Mitgliedstaat nochmal daran erinnern und wenn er binnen weiterer 15 Tage keine Rückmeldung kommt, kann ich als ersuchender Mitgliedstaat oder als Prozessgericht davon ausgehen, dass ich das selbst machen kann. Das gab es bis jetzt nicht und es hat natürlich dann in Fällen, wo diese Ersuchen länger liegen geblieben sind oder teilweise gar nicht bearbeitet wurden, zu erheblichen Verfahrensverzögerungen geführt. Und das ist sicher ein ganz guter Schritt. Und dann die zweite sehr wesentliche oder dritte sehr wesentliche Neuerung, auch im Zusammenhang mit der unmittelbaren Beweisaufnahme, ist die Einführung einer eigenen Bestimmung für die Einvernahme von im Ausland aufhältigen Personen im Wege der Videokonferenz. Das ist ganz neu und das ist deshalb besonders wichtig, weil es hier in der Praxis eine Diskussion dahingehend gab, ist das ein Unterfall der unmittelbaren Beweisaufnahme, also wo ich den anderen Mitgliedstaat involvieren muss, um dessen staatliche Souveränität nicht zu verletzen, oder ist das ein sogenannter bloßer Beweistransfer? Folgt man der zweiten Möglichkeit, hat das bedeutet, dass man den anderen Mitgliedstaat einfach nicht involvieren muss, sondern man schickt dem im Ausland sitzenden Zeugen den Link, sage ich jetzt mal, zum Zoom-Meeting, es ist alles auf Freiwilligkeit natürlich basierend und wenn er dann an der Zoom-Verhandlung teilnimmt, kann ihn der in Österreich sitzende Richter einvernehmen, ohne den anderen Staat einbeziehen zu müssen. Dem hat die neue EU-Beweisaufnahmeverordnung aber jetzt leider den Hahn zugedreht und hat jetzt klargestellt, dass auch eine Einvernahme eines im EU-Ausland befindlichen Zeugen ein Unterfall der unmittelbaren Beweisaufnahme ist und deshalb auch zwingend ein Ersuchen an das andere Land zu stellen ist.
Macht's dann aber auch wieder komplizierter.
Genau, also wie gesagt, man kann zusammenfassen, natürlich sehr positiv an der EU-Beweisaufnahmeverordnung, dieses Ziel der Modernisierung, Digitalisierung der Abläufe zwischen den Mitgliedstaaten, ebenso sehr positiv diese Genehmigungsfunktion in Artikel 19.5 und negativ aus meiner Sicht jedenfalls oder aus unserer Sicht sicher ist diese Klarstellung jetzt, dass man bei einer Videokonferenz immer den anderen Staat einbeziehen muss.
So viel zur Beweisaufnahmeverordnung. Welche Neuerungen gibt es nun bei der EU-Zustellverordnung?
Also ich lasse jetzt mal diese Schaffung des dezentralen IT-Systems beiseite, das haben wir schon gesagt, gilt dort genauso. Und das Inkrafttreten der relevanten Bestimmungen ist auch dort der 1. Mai 2025. Abgesehen davon gibt es drei ganz spannende Neuerungen darin. Einerseits ist das im Artikel 7 eine Unterstützung bei der Ermittlung von Anschriften. Das kann man sich so vorstellen, dass wenn einem die Adresse des Empfängers unbekannt ist, ist jetzt erstmals vorgesehen, dass der andere Mitgliedstaat mithelfen soll oder muss eigentlich, um diese Informationen bereitzustellen. Die einfachste Möglichkeit und, wie ich gesehen habe, auch die bislang häufigsten gewählte Möglichkeit ist einfach auf der Website des Europäischen Justizportals Informationen online zu stellen, wie man denn an diese Daten kommt. Das heißt konkret, Österreich hat das auch so gemacht und die haben einfach auf der Seite des Justizportals im Prinzip eine Anleitung gestellt, wie man aus dem zentralen Melderegister Anschriften abfragen kann. Das zweite ist hinsichtlich des Annahmeverweigerungsrechts. Also hier ist es nach wie vor so, Zustellungen ins EU-Ausland müssen grundsätzlich nicht übersetzt werden. Um aber den Empfänger zu schützen, gibt es natürlich ein Annahmeverweigerungsrecht, wenn er die Sprache nicht versteht, in der die Zustellung erfolgt ist. Und da gibt es nach wie vor auch die gleichen Wege, nenne ich es jetzt mal. Erstens, er gibt es dem Zusteller gleich wieder mit, also er sagt, nein, nehme ich gar nicht erst an. Und zweitens, er schaut sich's an und kann dann eben binnen einer Frist den Brief, den er nicht versteht oder die Zustellung wieder zurücksenden. Und da ist die Neuerung jetzt eben, dass diese Frist von einer Woche auf 2 Wochen verlängert wurde. Und die letzte Möglichkeit, wo wir dann erst sehen werden, wie sich das in der Praxis tatsächlich durchsetzen wird, ist die Einführung einer elektronischen Direktzustellung. Da ist aber Voraussetzung, dass die jeweils im Vorhinein die Zustimmung erteilt wird. Und dann kann es sogar so weit gehen, dass in einem anhängigen Zivilprozess, soweit im Vorhinein eine E-Mail-Adresse bekannt gegeben wird, Zustellungen wirklich auch an diese E-Mail-Adresse erfolgen können.
Also auch durch diese Verordnungen wird die Justiz digitaler. Könnte es sein, dass klassische Gerichtsprozesse künftig zur Gänze online oder digital geführt werden?
Also ich glaube, da, Stefan, sind wir uns einig, dass das nie der Fall sein wird. Also wir haben jetzt gesehen in den letzten Jahren, also vor allem seit 2020, dass es immer mehr Neuregelungen gibt, die natürlich auch im Zivilprozess der Digitalisierung mehr Platz bieten, etwa durch die Abhaltung von ganzen Verhandlungen wie der Videokonferenz unter bestimmten Voraussetzungen. Was wir aber auch gesehen haben, ist, dass insbesondere, wenn es um Beweisaufnahmen zum Beispiel geht, Parteienvertreter nicht gewillt sind und auch Gerichte oft nicht gewillt sind, das im Wege einer Videokonferenz zu machen, weil einfach der persönliche Eindruck verloren geht und immer so ein bisschen das mulmige Gefühl nächstes Mal mitschwingt, dass da vielleicht mit der Person, die einvernommen wird, zum Beispiel über Videokonferenz, dass da jemand anderer im Raum sitzt und irgendwas einflüstert, sage ich jetzt mal.
Ja, genau, also da schließe ich mich an. Die Corona-Pandemie, die hat halt mit sich gebracht, dass viele Dinge, die man halt vorher analog gemacht hat, ins Internet verlegt worden sind. Und das war auch bei den Gerichtsverfahren der Fall. Man hat ja einfach als eine Art Notfallmaßnahme die Möglichkeit geschaffen, Verhandlungen im Internet abzuhalten. Aber ich glaube, so ähnlich wie es vielen jetzt auch im Berufsleben geht, man ist der vielen Videokonferenzen durchaus auch irgendwann wieder leid. Und die Qualität der Einvernahmen, speziell von Zeugen, so wie es du, Alex, gesagt hast, ist im persönlichen Gespräch einfacher und auch die Richter, glaube ich, schätzen es, wenn sie einfach die Glaubwürdigkeit von Zeugen in einem persönlichen Gespräch einschätzen können und da nicht ein Bildschirm dazwischen ist. Und ich glaube, das wird noch sehr lange dauern, so es überhaupt jemals kommt, dass das Ganze in die Online-Welt verlagert wird.
Viele spannende Entwicklungen, über die wir natürlich weiterhin berichten werden. In der Zwischenzeit, Stefan Steinhofer und Alexander Karl, vielen Dank für eure Einschätzungen.
Sehr gerne, Dankeschön.